Hallo, ich heiße Adina und weil ich mich in meiner allerersten Podcast-Folge noch gar nicht vorgestellt habe, möchte ich das in dieser Podcast-Folge tun und ein bisschen darüber sprechen, wie ich zum Minimalismus gekommen bin. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in München mit Partner und Hündin und habe mich vor ungefähr 3 bis 4 Jahren das erste Mal ganz bewusst mit dem Thema Ausmisten und Besitz reduzieren beschäftigt, würde aber sagen, das kommt auch gleich noch in der Podcast-Folge, dass ich auch schon in den Jahren davor, ohne es so genannt zu haben, in verschiedene Bereiche des Minimalismus reingeschnuppert habe und mich heute als Minimalistin bezeichnen würde und was das für mich bedeutet. Da gibt es nochmal eine separate Podcast-Folge dazu. Nur schon mal an dieser Stelle sei dazu gesagt, Minimalismus bedeutet ganz kurz, dass man in einer Haltung durchs Leben geht, die den Fokus immer wieder ganz bewusst auf die Dinge richtet, die wichtig sind im Leben und sich von Ablenkung oder Überflüssigem, Veraltetem, was einem nicht mehr entspricht oder dient, sich davon löst. Um die Frage zu beantworten, wie ich zum Minimalismus gekommen bin, finde ich es wichtig, ganz vorne anzufangen, nämlich anzuschauen, wie ich eigentlich aufgewachsen bin. Und an was ich mich da erinnere, ist natürlich meine Mama, mein Papa, meine beiden jüngeren Brüder. Und, das kann ich auch von außen oder so aus der Rückschau sagen, einem Zuhause, in dem es nie an irgendetwas gefehlt hat. Wir sind wirklich in Fülle aufgewachsen. Ich erinnere mich an gut gefüllte Spiel- oder Kinderzimmer, gut gefüllte Kühlschränke, Bücherregale, Kleiderschränke und so weiter. Das heißt, ich würde wirklich sagen, wir hatten immer alles, was wir brauchten. Aber ich habe schon auch ein Gefühl mitbekommen, recht früh, dass Geld ein knappes Gut ist, dass Geld sehr wertvoll ist und dass Geld auch sehr wichtig ist und dass es sehr, sehr wichtig ist, mit Geld gut zu haushalten und wir als Kinder sehr früh, und da bin ich sehr dankbar für, auch sehr früh zum Beispiel über Taschengeld und uns selbst Dinge kaufen an das Thema Geld und den Umgang mit Geld herangeführt wurden, aber schon auch, wie beschreibe ich das am besten, ja, ein gewisses Mangelbewusstsein mitbekommen haben, was das Thema Geld angeht. Also, dass uns suggeriert wurde, obwohl ich das jetzt rückblickend gar nicht so bestätigen kann, dass wir nicht super viel Geld haben, dass wir nicht, zumindest nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung haben, weniger Geld zur Verfügung haben, als es vielleicht andere tun oder andere haben. Und ich glaube, dass so dieser Bezug zu Geld und dem Wert, dass der mich sehr lange sehr geprägt hat und das glaube ich bis heute auch noch tut. In meiner Familie war es dann oft so, dass Besitz, und das war noch nicht mal jetzt sehr wertvoller Besitz, sondern dass Besitz schon eine Form von Sicherheit darstellte. Also, dass es bei uns wirklich gefühlt im Zuhause recht voll war. Also, ich auch eine Mama hatte, die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge auch gesammelt hat. Und ich glaube, Sammelleidenschaften sind zumindest dort, wo wir aufwachsen, gar nicht mal so ungewöhnlich. Im Nachhinein wirkt es für mich aber oft echt ein bisschen skurril, wenn jemand so einer Sammelleidenschaft nachgeht. Meine Mama zum Beispiel, die hat zwischenzeitlich ganz viele Schafe in verschiedenen Formen, also alles, was irgendwie mit Schafen zu tun hat, gesammelt. Und ich erinnere mich auch an eine Phase, wo wir Unmengen an blauen Werbekugelschreibern zu Hause hatten. Also auch da hat meine Mama mal für wenige Jahre lang eine Sammelleidenschaft für entwickelt. Und ich finde, darin spiegelt sich so ein bisschen dieses Gefühl, in dem ich aufgewachsen bin, dass es erstrebenswert ist, von gewissen Sachen möglichst viel zu haben. dass da irgendeine Form von Wert drin steckt. Und gerade auch geschenkte Sachen sehr, oder geschenkte Sachen bei uns nie hinterfragt wurden, ob man die mitnimmt, sondern uns vorgelebt wurde, dass das gut ist, einfach erstmal alles mitzunehmen, anzunehmen und man kann es ja noch für irgendwas gebrauchen. Ich glaube, so dieser Satz kommt vielen von uns oder euch bekannt vor. Ja, also ich glaube, der Satz spiegelt ganz gut wider, wie unser Zuhause aussah. Man kann es ja vielleicht noch für irgendwas oder irgendwann gebrauchen. Und was definitiv auch noch eine Rolle gespielt hat für mich oder immer noch spielt, ist das Thema Hochsensibilität. Mein Papa ist genau wie ich hochsensibel und Hochsensibilität, darüber möchte ich nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Aber kurz schon mal an dieser Stelle, das bedeutet, dass man sehr sensibel ist für gewisse Reize von außen und das sieht bei jedem Menschen ein bisschen anders aus. Ich möchte aber eine Geschichte erzählen und zwar über dem Schreibtisch meines Papas hängt eine große Pinnwand und diese Pinnwand ist voll mit Zettelchen, auf denen stehen To-Dos, Terminerinnerungen, interessante Veranstaltungsflyer etc. Und viele von euch kennen wahrscheinlich Pinnwände und auch sehr volle Pinnwände und ich erinnere mich, dass ich schon als kleines Mädchen auf volle Schreibtische oder volle Pinnwände geschaut habe und mir so richtig ein Gefühl von, boah, ich habe mich erschlagen gefühlt. So ein Gefühl hat mich ereilt. Und ich erzähle das an der Stelle, weil ich immer wieder oder recht bald auch schon gemerkt habe, dass eigentlich das, wie unser Außen in der Familie so gestaltet war, mit vollen Pinnwänden, vollen Schreibtischen, generell viel, oder ich würde mal sagen, die meisten Möbeloberflächen waren mit irgendwelchen Dingen vollgestellt, dass dieses Bild im Außen eigentlich noch nie so richtig dazu gepasst hat, welche Bedürfnisse wir als Familienmitglieder hatten, weil wir generell in unserer Familie, würde ich sagen, ein sehr großes Ordnungsbedürfnis im Außen haben, das aber nie so richtig in unserer Wohnung oder in unseren Wohnungen, in denen wir im Verlauf der Jahre gelebt haben, sichtbar wurde. Also das Thema Hochsensibilität in diesem Fall, und vielleicht mache ich es noch ein bisschen konkreter, für mich war es schon als Kind so, dass ich sehr, sehr, sehr sensibel war, sehr stark auch auf Unordnung im Außen reagiert habe. Und jetzt könnte man meinen, dass ich als Kind sehr ordentlich gewesen bin, um dem zu begegnen, aber es war das komplette Gegenteil. Ich war wahrscheinlich eines der unordentlichsten Kinder, die man sich so vorstellen kann, war in guter Gesellschaft. Meine Brüder waren genauso. Unsere Kinderzimmer sahen wirklich aus wie sagt man so blöd, wie bei Hempels unterm Sofa. Ich erinnere mich an Phasen, wo mein Kinderzimmerboden nicht mehr sichtbar war, weil er tagelang bedeckt war mit Kleidung, die ich aus dem Schrank genommen hatte oder ausgezogen hatte und einfach nicht mehr zurückgehängt habe, einfach auf den Boden gelegt habe. Teller oder generell Geschirr, das ich aus der Küche geholt habe, um was zu essen und das nicht mehr zurückgebracht habe. Bücher, Schulsachen und so weiter und so fort. Also es war wirklich normal, dass ich, um von meinem Bett zur Tür zu kommen, über Klamottenberge und Bücher gelatscht bin, einfach weil kein Fleckchen Boden mehr zu sehen war. Also komplett unordentlich, wie man es sich nur vorstellen kann. Und man sagt ja so schön, dass das Außen ein Spiegel des Innen ist. Und ich frage mich im Nachhinein wirklich, wie konnte ich so gelebt haben und vor allen Dingen, wie muss es in mir ausgesehen haben? Und ich kann im Rückblick wahrscheinlich guten Gefühls sagen, boah, ja, wahrscheinlich sah es genauso chaotisch auch in meinem Innen aus. Aber um den Bogen zurück zur Hochsensibilität zu schlagen, ich hatte auch als Kind eigentlich den Wunsch, das Bedürfnis, in einer ordentlichen, klaren Umgebung zu leben, weil ich mich sehr gut daran erinnere, dass ich mir immer wieder mal an einem Wochenende vorgenommen habe, jetzt alles aufzuräumen. Das hat wirklich stundenlang gedauert. Aber als ich mich umgeschaut habe oder immer wenn ich mich umgeschaut habe in meinem Zimmer und es war endlich ordentlich und aufgeräumt, ist mir dieses Gefühl so gut in Erinnerung. Das war so ein Gefühl von oh, Neuanfang, endlich alles frisch. Und daran merkt man, dass ich schon immer eine sehr starke Beziehung zu meinem Umfeld hatte und dass mein Umfeld sich schon immer sehr stark auf mein inneres Gefühl ausgewirkt hat. Ich nur nie die Tools, die Skills hatte, um diese Ordnung im Außen als Kind dauerhaft umzusetzen. So, das heißt, bevor wir jetzt einen Sprung machen, ein paar Jahre später in meinem Leben wieder eintauchen, nochmal ganz kurz zusammenfassend. Ich bin aufgewachsen mit einem, aus meiner Sicht, mit einem Mangelbewusstsein, was Finanzielles angeht, mit einem hochsensiblen Vater und meiner eigenen Hochsensibilität, die ich noch überhaupt nicht erkannt und irgendwie genutzt oder sogar irgendwie berücksichtigt habe, mit einer sammelleidenschaftlichen Mutter und mit einem Kinderzimmer, was wirklich aussah wie ein Saustall. Genauso haben es meine Eltern auch immer genannt. Jetzt möchte ich aus dieser, ja, ich sag mal, aus diesen Bedingungen oder aus diesen Voraussetzungen, mit denen ich aufgewachsen bin, einmal rausspringen und ein paar Jahre später wieder eintauchen, die, so kann ich jetzt im Rückblick sagen, so meine Anfänge waren, wo ich mich das erste Mal, wenn auch noch recht unbewusst, mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt habe. Wir tauchen wieder ein in einen Moment, in dem mir mein damaliger Freund ein Buch in die Hand drückte und dieses Buch nannte sich Skin Cleanse, auf Deutsch Hautreinigung, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Und dieses Buch passte in zweierlei Hinsicht ganz gut, denn das war der ursprüngliche Grund. Das Buch wurde von einer Autorin namens Adina geschrieben und es passte auch zum zweiten Grund ganz gut, denn in dieser Zeit litt ich sehr unter Hautproblemen, weil ich meine Pille abgesetzt hatte und wieder Pickel und Unreinheiten hatte, wie frisch in der Pubertät, obwohl ich schon weit über 20 war. In diesem Buch ging es dieser Autorin ähnlich. Sie hatte unglaublich viele Hautprobleme und schrieb darüber, dass sie einen radikalen Detox gemacht hat und ihr komplettes Bad mit all den Kosmetika, die sich so in einem, in Anführungszeichen, normalen Bad befinden, dass sie all das rausgeworfen hat und nur noch Produkte benutzt hat, die man auch essen kann. Ich möchte gar nicht so tief einsteigen, wieso, weshalb, warum. Aber sie hat gesagt, wir schmieren uns einfach so viel Zeug auf die Haut, was gar nicht gut ist für, also so viel Chemikalien, so viel Stoff enthält, die gar nicht unbedingt gut sind und die dann oft unsere Haut abhängig machen und so weiter. Und sie hat deshalb so einen radikalen, ich sag mal, Bad- oder Kosmetikprodukte-Detox gemacht. Und nachdem ich dieses Buch liest und gelesen habe, wie sehr ihr das für ihre Hautprobleme geholfen hat, habe ich das Gleiche gemacht und ich habe all meine Produkte aus dem Bad ganz, ganz kritisch einmal hinterprüft. Was ist da drin? Will ich mir das weiter auf die Haut schmieren? Will ich das vielleicht noch aufbrauchen? Oder ist es sogar so ätzendes Zeug, dass ich das sofort weghaben will aus dem Bad? Und damit begann so meine erste bewusste Ausmistaktion. Damals noch überhaupt nicht unter dem Begriff Minimalismus. Ich hatte damals noch nie davon gehört, glaube ich. Aber es folgte eine Ausmistaktion, die ein fast leeres Bad zurückließ. Und im Nachhinein so meine erste Minimalismus-Erfahrung war. Und dann ging es weiter mit der Küche, denn wenige Monate später bin ich auf Bea Johnson gestoßen, die das Buch Zero Waste Home auf Englisch und auf Deutsch heißt es, glaube ich, Glücklich Leben ohne Müll. Ich bin auf Bea gestoßen, die Autorin des Buchs, und in diesem Buch schreibt sie darüber und sie war so eine der ersten, wie sie den gesamten Müll ihrer vierköpfigen Familie pro Jahr auf ein kleines Einmachglas beschränkt oder reduziert hatte. Und es hat mich so begeistert, dass meine nächste Station, Minimalismusstation kann man so sagen, mich in die Küche gebracht hat und ich in der Küche ganz viel reduziert habe, ganz viel auch vor allen Dingen mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Und im Nachgang kann ich wirklich sagen, wenn ich Beas Buch mir nochmal so vor Augen hole, dann ist sie wirklich einfach Minimalistin durch und durch, ist halt nur speziell mit dem Thema Müllreduzierung bekannt geworden. Und auch hier habe ich wieder total die große Begeisterung gespürt und hatte eine ganz, ganz intensive oder auch extreme Phase, wo ich meinen Müll total reduziert habe. Und das war so nach dem Bad meine zweite Minimalismusstation in der Küche. Und ich merke gerade schon, dass ich das ein oder andere Kapitel, was wahrscheinlich auch noch zu meiner Minimalismusreise beigetragen hat, so ein bisschen unterschlage oder überspringe. Ich möchte nur mal ganz kurz erwähnt haben, dass definitiv auch meine Auslandsaufenthalte, also ich habe einmal ein knappes Jahr in Skandinavien gelebt und studiert, habe auch vor und nach dieser Zeit viel Backpacking-Urlaub gemacht und das sind natürlich Erfahrungen, wo man merkt, hey, ich brauche ja echt fast nichts, um sehr, sehr, sehr gut zu leben. Gerade auch lange, lange Wanderurlaube, also 2 Monate lang wirklich nur mit dem Rucksack auf dem Rücken durch Skandinavien gewandert und einmal für so eine Zeit alles, was man braucht, auf dem eigenen Rücken zu tragen, ist extrem, auf der einen Seite befreiend, weil man merkt, man braucht nichts, wirklich, man braucht fast nichts, um, oder zumindest fast nichts Materielles, um glücklich zu sein. Und auf der anderen Seite ist einen auch total zwingt, hart zu reflektieren, also hart zu überlegen, was nehme ich mit und was brauche ich nicht. Weil es im wahrsten Sinne des Wortes wehtut, zu viel dabei zu haben. Vielleicht auch noch kleine Anekdote an der Stelle. Es ist nicht so, dass mir das von Anfang an mega gut gelungen ist, sondern ich habe tatsächlich in meinen Backpack so viel Zeug reingepackt, dass der viel zu schwer war und ich mir bei meiner 2 Wochen, das waren 2 Wochen in Schweden, die ich relativ am Anfang gemacht habe, bei meiner 2-wöchigen Wandertour durch Schweden eine sogenannte Marschfraktur zugezogen habe. Das sind ganz kleine Haarrisse, Brüche im Fuß, in den Fußknochen, die man eigentlich, deshalb heißt das so, Marschfraktur, die man eigentlich kennt, wenn BundeswehrsoldatInnen bei langen Märschen mit viel Gepäck auf dem Rücken oder zu viel Gepäck auf dem Rücken sich Verletzungen an den Fußknochen zuziehen. Also ich würde sagen, ich war zu dem Zeitpunkt definitiv immer noch nicht die Minimalismusmeisterin, sondern weit ab davon. Es war für mich sehr hart oder es ist mir nicht gut gelungen, sehr hart zu reduzieren. Ich habe immer chronisch eher zu viel dabei gehabt, weil es mir einfach ein Gefühl gegeben hat, auf der sicheren Seite zu sein, sicher zu sein, geborgen zu sein. Und ich glaube, mit dem Gefühl können sich auch viele identifizieren, dass wir einfach in einer Gesellschaft aufleben, in der uns immer noch sehr suggeriert wird, ob bewusst oder unbewusst, dass Besitz zu haben, viel Besitz zu haben, eine Form von Sicherheit ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz langer Weg, das abzulösen. Und deshalb beschäftige ich mich auch so gerne mit dem Thema Minimalismus, das abzulösen, dass Sicherheit nicht durch materielle Werte im Außen kommen, sondern durch so viele andere Dinge, wie zum Beispiel Sicherheit in sich zu fühlen, eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen, auch eine Verbindung zu Menschen, also menschliche Beziehungen sind auch eine Form von Sicherheit. Und wenn wir jetzt aber weggehen aus Skandinavien und wieder ein bisschen in die Zukunft spulen, dann kam für mich irgendwann die Zeit, wo ich wirklich ganz bewusst, und das waren so die Anfänge der Corona-Lockdown-Zeit, dass ich angefangen habe, ganz bewusst meinen Besitz einmal zu reflektieren, mich umzuschauen in meiner Wohnung, in der man dann ja auf einmal auch sehr viel oder in der ich dann auf einmal sehr viel Zeit verbracht habe und zu realisieren, boah, ich habe zwar nicht so viel Zeug, dass Leute bei mir reinkamen und gesagt haben, wow, hier ist aber voll, aber mir ist auf einmal echt so, mir sind die Wände sehr eng geworden und ich glaube auch das Gefühl kennen viele aus dieser Anfangs-Lockdown-Zeit, wenn man auf einmal so viel Zeit in seinen vier Wänden verbringt, wenn man das Privileg hat, vier Wände zu haben und ja, festzustellen, hier steht ganz schön viel Scheiß rum, den ich eigentlich nicht brauche. Und so war es dann das erste, würde ich sagen, ganz bewusste Projekt, wo ich mich mit dem Thema Minimalismus beschäftigt habe, dass ich meinen Kleiderschrank auf den Kopf gestellt habe. Dass ich ganz viel mir angeeignet habe, wie ich eine sogenannte Capsule Wardrobe gestalte. Das ist eine, das ist ein Konzept, wo man seine Garderobe auf ganz wenige Kleidungsstücke reduziert, die gut miteinander kombinierbar sind und man nicht mehr einen vollgehangenen oder vollgestopften Kleiderschrank braucht und trotzdem das Gefühl hat, ich habe nichts zum Anziehen. So, und nachdem ich diese ganzen Kurse gemacht habe und mir das ganze Wissen angeeignet habe, habe ich wirklich festgestellt, okay, mein Kleiderschrank oder der Inhalt meines Kleiderschranks widerspricht total dem, was ich eigentlich brauche, mag und was mir steht. Und habe deshalb einmal komplett Tabula Rasa gemacht. Ich habe tatsächlich wie so Flohmärkte bei mir zu Hause gemacht, habe alles, was nicht mehr zu dem ich gepasst hat, das ich gerne sein wollte. Und das schlägt jetzt so den schönen Bogen zu dem, was gerade auch Kleiderschrank-Minimalismus oder Kleiderschrank-Ausmisten so mit einem macht. Es war wirklich immer so die Frage, wer will ich eigentlich sein? Und passt das, was ich hier gerade vor mir noch in meinem Kleiderschrank sehe, passt das eigentlich dazu? Ja, wenn man sich mit seinen Kleidungen oder Kleidern beschäftigt, das hängt sehr stark, finde ich, mit dem Selbstbild zusammen und ist deshalb das kann ich im Nachhinein einfach so sagen, ein sehr guter Ort, um zu starten, wenn man nicht weiß, wo anfangen mit dem Thema Ausmisten oder Minimalismus. Weil das einfach sehr, sehr, sehr viel mit uns zu tun hat, mehr als, ich sag mal, die Putzutensilien auszumisten. Und das war wirklich ein ganz, ganz schöner, transformierender Prozess, den ich sehr genossen habe und der mir so viel Spaß gemacht hat und mich auch, was das Thema Verkaufen und auch wieder Sachen zu Geld machen und dann auch damit wieder neue Sachen machen zu können, die viel mehr dem entsprechen, was mir jetzt gerade wichtig ist. Das hat mich so begeistert, dass sich diese Begeisterung einfach dann durch die ganzen anderen Bereiche meiner Wohnung gezogen hat. Und ich würde sagen, dass ich seitdem, das ist jetzt gut oder knapp 4 Jahre her, dass ich ja seitdem einfach auf dieser Ausmistreise bin und kann auch schon an der Stelle sagen, bin ich fertig? Ich dachte währenddessen immer mal wieder, ja, ich glaube, jetzt bin ich bald fertig. Das denke ich aber jetzt momentan immer noch und das zeigt auch schön, dass das wirklich eine, wenn man die so, ich sag mal, ungeplant angeht. Ich bin da so reingerutscht oder hatte nie am Anfang den Plan gefasst, ich werde das durch alle Bereiche meines Lebens irgendwie ziehen, sondern das ist einfach so passiert und deshalb bin ich da auch, würde ich sagen, recht planlos durchgegangen und deshalb dauerte das ziemlich lang an. Bin aber im Nachhinein sehr froh, dass ich das so ohne Druck und ohne Plan einfach für mich erleben durfte, weil ich dadurch ganz viel gelernt habe, was ich jetzt eben auch so mit riesengroßer Begeisterung weitergebe. Und es hat eben auch was Schönes. Vielleicht mache ich da noch einen kleinen Exkurs an dieser Stelle. Und es gibt immer wieder Momente im Leben, wo wir gezwungen sind, von außen gezwungen sind, durch verschiedene Umstände recht schnell Entscheidungen über das Loslassen zu treffen. Und manchmal geht es so schnell, dass das wirklich auch Wunden hinterlässt. Man kann da manchmal auch von Trauma sprechen, denn Trauma bedeutet im Wesentlichen zu viel, dass zu viel passiert, was man in dem Moment nicht verarbeiten kann. Und meine Mama hat mir eine Geschichte erzählt, dass wir sind im Laufe unseres Lebens sehr oft umgezogen. Es gab diesen einen Umzug, wo sie als alleinerziehende Mama auf die Hilfe von vielen Helfern angewiesen war. Und sie erzählte mir, dass ein riesengroßer Container bestellt wurde, weil wir von einer größeren Wohnung in eine kleinere Wohnung ziehen mussten und die ganzen Helfer durch die Wohnung gegangen sind und einfach weil es die Zeit nicht anders erlaubt hat, nach eigenem Ermessen entschieden haben, was kann weg. Und sie sagt bis heute, dass sie so Schwierigkeiten hat und gerade eben meine Mama, die generell sehr viel sich mit ihrem Besitz identifiziert und für diesen Besitz sehr wichtig ist, dass das natürlich extreme Wunden hinterlässt, diesen Loslassprozess nicht selbst und im eigenen Tempo gestalten zu können. Und dieses Tempo selbst gestalten zu können, das finde ich für mich deshalb so ein zentraler Aspekt am Minimalismus. Und das ist ein Luxus, den wir, wenn wir zu lange warten, vielleicht auch irgendwann nicht mehr haben. Und jetzt, ohne da zu weit reinzugehen, je früher wir uns mit dem Thema Minimalismus und bewusst loslassen beschäftigen, desto mehr haben wir eben auch das Privileg und den Luxus, das Tempo selbst bestimmen zu können, uns nicht zu überfordern, sondern es wirklich auch zu einem empowernden, zu einem so schönen Prozess zu machen, der uns in unsere Mitte bringt. Das ist das, was ich am Minimalismus so feier, dass ich im Nachhinein immer wieder feststelle, wie sehr ich durch das Loslassen im Außen in den letzten Jahren zu mir, immer mehr zu dem echten Mir gekommen bin. Da findet wie so ein Entfaltungsprozess statt, weil durch jede Schicht im Außen, die wir wegnehmen, mit der wir uns oft auch fälschlicherweise identifizieren oder rühmen oder beschäftigen, einfach auch ablenken manchmal. Je mehr wir von diesen Schichten wegnehmen, ganz bewusst und ganz behutsam und auch ganz liebevoll, desto mehr kommt, das habe ich schon im ersten Podcast gesagt, ganz von alleine unser Ich, das echte Ich zum Vorschein. Und das ist ein unglaublich schöner Prozess, unglaublich belohnend, unglaublich beflügelnd, befreiend, klärend. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich da so reingestolpert bin und eben den Luxus auch habe, bis heute da mein ganz eigenes Tempo fahren zu können. Yes! Das war mein Weg zum Minimalismus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick in meine Geschichte zu bekommen und euch vielleicht in dem einen oder anderen auch wieder gefunden zu haben, selbst zu erkennen. Und ich freue mich sehr auf euer Feedback, darüber, dass ihr mir zugehört habt. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Adina.